ARD. SWR Kultur. Hörspiel. Josef und seine Brüder. 1. Vorspiel Höllenfahrt. Hörspiel nach dem gleichnamigen ersten Kapitel des Romans Die Geschichten Jakobs von Thomas Mann.
Vorspiel. Höllenfahrt. 1. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit.
Sollte man ihn nicht unergründlich nennen?
Dies nämlich dann sogar, vielleicht eben dann, wenn nur und allein das Menschenwesen es ist, dessen Vergangenheit in Rede und Frage steht.
Dies Rätselwesen, das unser eigenes natürlich lusthaftes und übernatürlich elendes Dasein in sich schließt, und dessen Geheimnis sehr begreiflicherweise das A und das O all unseres Redens und Fragens bildet. Allem Reden Bedrängtheit und Feuer, allem Fragen seine Inständigkeit verleiht.
Da denn nun gerade geschieht es, dass je tiefer man schürft, je weiter hinab in die Unterwelt des Vergangenen man dringt und tastet, die Anfangsgründe des Menschlichen, seiner Geschichte, seiner Gesittung, sich als gänzlich unerlotbar erweisen und vor unserem Senkblei,
zu welcher abenteuerlichen Zeitenlänge wir seine Schnur auch abspulen,
immer wieder und weiter ins Bodenlose zurückweichen.
Zutreffend aber heißt es hier wieder und weiter. Denn mit unserer Forscherangelegentlichkeit treibt das Unerforschliche eine Art von foppendem Spiel. Es bietet ihr Scheinhalte und Wegesziele, hinter denen, wenn sie erreicht sind, neue Vergangenheitsstrecken sich auftun. Wie es dem Küstengänger ergeht, der des Wanderns kein Ende findet, weil hinter jeder lehmigen Dünenkulisse, die er erstrebte, neue Weiten zu neuen Vorgebirgen vorwärts locken.
So gibt es Anfänge bedingter Art, welche den Urbeginn der besonderen Überlieferung einer bestimmten Gemeinschaft, Volkheit oder Glaubensfamilie praktisch tatsächlich bilden.
Sodass die Erinnerung, wenn auch wohl belehrt darüber, dass die Brunnenteufe damit keineswegs ernstlich als ausgepeilt gelten kann, sich bei solchem Ur denn auch national beruhigen und zum persönlich-geschichtlichen Stillstande kommen mag.
Der junge Josef zum Beispiel, Jakobs Sohn und der lieblichen, zu früh gen Westen gegangenen Rahel. Josef zu seiner Zeit, als Kurigalzu, der Kossäer, zu Babel saß.
Ein zugleich strenger und üppiger Gebieter, dessen Bartlöckchen so künstlich gereiht erschienen, dass sie einer Abteilung gut ausgerichteter Schildträger glichen.
Josef zu seiner Zeit.
Zu Theben aber. Seine Heiligkeit, der gute Gott genannt, Amun ist zufrieden, im Horizont seines Palastes strahlte.
Als auf der großen Straße am Meere von Gaza hinauf zu den Pässen des Zederngebirges königliche Karawanen, Höflichkeitskontributionen in Lapislazuli und gestempeltem Golde zwischen den Höfen des Landes, der Ströme und dem Pharaos hin und her führten.
Josef also?
Wohnhaft im Distrikte Kenana, des Landes, das ägyptisch das obere Retenu hieß.
Josef bei Hebron. Ein berühmt angenehmer Jüngling.
Angenehm, namentlich in erblicher Nachfolge seiner Mutter, die hübsch und schön gewesen war wie der Mond, wenn er voll ist, und wie Ishtars Stern, wenn er milde im Reinen schwimmt, außerdem aber vom Vater her ausgestattet mit Geistesgaben, durch welche er diesen wohl gar in gewissem Sinne noch übertraf.
Josef denn schließlich?
Zum wiederholten Mal nennen wir seinen Namen und mit Befriedigung. Denn um den Namen steht es geheimnisvoll. Und uns ist, als gäbe sein Besitz uns Beschwörerkraft über des Knaben Zeit versunkene, doch einst so gesprächig lebensvolle Person.
Josef für seinen Teil? Josef erblickte in einer südbabylonischen Stadt namens Uru den Anfang aller, das heißt seiner persönlichen Dinge.
Von dort nämlich war vor längeren Zeiten...
Josef war sich nicht immer ganz im Klaren darüber, wie weit es zurücklag.
Ein sinnender und innerlich beunruhigter Mann nebst seinem Weibe, die er aus Zärtlichkeit wohl gern seine Schwester nannte, und anderen Zugehörigen ausgezogen, um es dem Monde, der Gottheit von Ur, gleichzutun und zu wandern. Weil er das als das Richtigste und seinem unzufriedenen, zweifelvollen, ja gequälten Zustande angemessenste empfunden hatte.
Sein Auszug, dem eine Sinnbetonung von Widerspruch und Auflehnung nicht abzusprechen gewesen war, hatte zusammengehangen mit gewissen Bauwerken, die ihm auf beleidigende Weise eindrucksvoll gewesen und die der dortzulande eben herrschende Nimrod und Erdengewaltige, wenn nicht errichtet, so doch erneuert und übermächtig erhöht hatte.
Weniger nach des Urmannes geheimer Überzeugung, den göttlichen Lichtern zu ehren, denen sie geweiht waren, denn als Hemmriegel der Zerstreuung und himmelaufragende Male von des Nimrods Königs gesammelter Macht, welcher der Mann von Ur sich nun gerade entzogen hatte, indem er sich mit seinem Anhange auf unbestimmte Wanderschaft begab.
Josefs Überlieferungen waren nicht ganz einsinnig darin, ob es die große Mondburg von Ur gewesen war, die den Unzufriedenen namentlich geärgert. Der getürmte Tempel, nach welchem das ganze Land Sinea also benannt war. Und dessen Name auch in so manchem mitklang, was Heimatlicheres bezeichnete, wie etwa in dem des Berges Sinai. Oder etwa jenes hochragende Sonnenhaus zu Babel selbst, dessen Spitze der Nimrod ebenfalls gleich dem Himmel erhöht hatte und von dem Josef genaue mündliche Beschreibung besaß. Auch war da offenbar noch mehreres andere gewesen, woran der sinnende Mann sich gestoßen hatte. Angefangen von der Nimrod-Gewaltigkeit überhaupt, bis zu den Sitten und Bräuchen, die den anderen als heilig hergebracht und unveräußerlich erschienen waren, ihm aber die Seele je mehr und mehr mit Zweifeln erfüllt hatten.
Und da mit Zweifeln der Seele nicht gut stillsitzen ist, so hatte er sich eben in Bewegung gesetzt, ins Westland, dem Mittellande eben, und hatte in dessen Süden, der Wüste nicht fern, in bergiger Gegend, wo es wenig Ackerbau, aber reichliche Weide gab für sein Kleinvieh,
und wo er sich mit den Einwohnern rechtlich vertrug,
eine Art von oberflächlicher Sesshaftigkeit gefunden.
Die Überlieferung will wissen, dass ihm sein Gott, der Gott, an dessen Wesensbild sein Geist arbeitete, der Höchste unter den anderen, dem ganz allein zu dienen er aus Stolz und Liebe entschlossen war, dem er Namen suchte und Hinlängliche nicht fand, weshalb er ihm die Mehrzahl verlieh und ihn Elohim, die Gottheit, versuchsweise nannte.
Dass also Elohim ihm ebenso weitreichende wie fest umschriebene Verheißungen gemacht hatte, des Sinnes nicht nur er, der Mann aus Ur, solle zu einem Volke werden,
zahlreich wie Sand und Sterne und allen Völkern ein Segen sein,
sondern auch dahingehend das Land, in dem er nun als Fremder wohne und wohin Elohim ihn geführt hätte, solle ihm und seinem Samen zu ewiger Besitzung gegeben werden in allen seinen Teilen.
Wobei der Gott der Götter ausdrücklich die Völkerschaften und gegenwärtigen Inhaber des Landes aufgeführt hätte, denen der Gott im Interesse des Urmannes und seines Samens Unterwerfung und Knechtschaft bündig zugedacht habe.
Das ist mit Vorsicht aufzunehmen?
Oder jedenfalls recht zu verstehen. Es handelt sich um späte und zweckvolle Eintragungen, die der Absicht dienen, politische Machtverhältnisse, die sich auf kriegerischem Wege hergestellt, in frühesten Gottesabsichten rechtlich zu befestigen.
In Wirklichkeit war das Gemüt des Mondwanderers auf keine Weise geschaffen, politische Verheißungen zu empfangen oder hervorzubringen. Nichts beweist, dass er das Amuru-Land auch nur von vornherein als zukünftiges Gebiet seines Wirkens ins Auge gefasst habe, als er die Heimat verließ.
Wenn er aber in ein Land, dessen zersplittertes Staatsleben es zu politischer Ohnmacht und Abhängigkeit hoffnungslos bestimmte, zurückkehrte, so zeugt dies für nichts weniger als für seinen Geschmack an imperialer Größe und seine Anlage zur politischen Vision.
Was ihn in Bewegung gesetzt hatte, war geistliche Unruhe, war Gottesnot gewesen. Und wenn ihm Verkündigungen zuteil wurden, woran gar kein Zweifel statthaft ist, so bezogen sich diese auf die Ausstrahlungen seines neuartig persönlichen Gotteserlebnisses, dem Teilnahme und Anhängerschaft zu werben er ja von Anbeginn bemüht gewesen war. Er litt, und indem er das Maß seiner inneren Unbequemlichkeit mit dem der großen Mehrzahl verglich, schloss er daraus auf seines Leidens Zukunftsträchtigkeit.
Nicht umsonst,
so vernahm er von dem neu erschauten Gott,
soll deine Qual und Unrast gewesen sein. Sie wird viele Seelen befruchten, wird Proselyten zeugen, zahlreich wie der Sand am Meer, und den Anstoß geben zu Lebensweitläufigkeiten, die keimweise in ihr beschlossen sind. Mit einem Worte, du sollst ein Segen sein.
Ein Segen? Es ist unwahrscheinlich, dass mit diesem Wort der Sinn desjenigen richtig wiedergegeben ist, das zu ihm im Gesicht geschah und das seiner Lebensstimmung, der Empfindung seiner selbst entsprach. In dem Worte Segen liegt eine Wertung, die man fernhalten sollte von Bezeichnungen des Wesens und der Wirkung von Männern seiner Art. Von Männern, also der inneren Unbequemlichkeit und Wanderung, deren neuartige Gotteserfahrung die Zukunft zu prägen bestimmt ist.
Einen reinen und unzweifelhaften Segen bedeutet das Leben solcher Männer selten oder nie, mit denen eine Geschichte beginnt. Und nicht dies ist es, was ihr Selbstgefühl ihnen zuflüstert.
Und sollst ein Schicksal sein. Das ist die reinere und richtigere Übersetzung des Verheißungswortes, in welcher Sprache es immer möge gesprochen worden sein. Und ob dies Schicksal einen Segen bedeuten möge oder nicht, ist eine Frage, deren Zweitrangigkeit aus der Tatsache erhält, dass sie immer und ohne Ausnahme verschieden wird beantwortet werden können.
Zwei.
Es hatte Segenszeiten gegeben und Fluchzeiten, Fülle und Dürre, Kriegszüge, wechselnde Herrschaft und neue Götter. Und doch war im Ganzen die Zeit erhaltenderen Sinnes gewesen als unsere.
Josefs Lebensform, Denkungsart und Gewohnheiten unterschieden sich von denen des Ahnen weit weniger als die unsrigen von denen der Kreuzfahrer. Die Erinnerung, auf mündlicher Überlieferung von Geschlecht zu Geschlecht beruhend, war unmittelbarer und zutraulich ungehinderter. Die Zeit einheitlicher und darum von kürzerem Durchblick. Kurzum, es war dem jungen Josef nicht zu verargen, wenn er sie träumerisch zusammenzog und manchmal wenigstens bei minder genauer Geistesverfassung des Nachts etwa bei Mondlicht den Urmann für seines Vaters Großvater hielt. Bei welcher Ungenauigkeit es nicht einmal sein Bewenden hatte. Denn wahrscheinlich, wie wir nun hinzufügen wollen, war der Urmann gar nicht der eigentliche und wirkliche Mann aus Ur. Wahrscheinlich, und auch dem jungen Josef war es in genauen Stunden am Tage wahrscheinlich, hatte dieser die Mondburg von Uru niemals gesehen. Sondern sein Vater schon war es gewesen, der von dort ausgewandert war, gen Norden nach Charan im Lande Naharin, und aus Charan also erst war der fälschlich sogenannte Urmann auf Weisung des Herrn der Götter nach Amoriterland aufgebrochen. Zusammen mit bedingtem und besonderem Urbeginn. Und er war wohl unterrichtet darüber durch Lied und Lehre, wie es dahinter ins Allgemeine weiter und weiter ging. Über viele Geschichten bis zurück zu Adapa oder Adama, dem ersten Menschen, welcher nach einer babylonischen Vers- und Lügenkunde, die Josef teilweise sogar auswendig wusste, der Sohn Eas, Gottes der Weisheit und der Wassertiefe gewesen sein und den Göttern als Bäcker und Mundschenk gedient haben sollte. Von dem aber Josef Heiligeres und Genaueres wusste. Zurück zum Anfang, zur Entstehung der Welt, der Himmel und des irdischen Alls aus Tohu und Bohu. Und war nun dieses das allererste gewesen?
Hier schwindelte es den jungen Josef genau wie uns, indem wir uns über den Brunnenrand neigen und trotz kleiner uns unzukömmlicher Ungenauigkeiten, die sein hübscher und schöner Kopf sich erlaubte, fühlen wir uns ihm nahe und zeitgenössisch in Hinsicht auf die Unterweltschlünde von Vergangenheit, in die auch er der Ferne schon blickte.
Ein Mensch wie wir war er, so kommt uns vor. Und trotz seiner Frühe von den Anfangsgründen des Menschlichen,
um vom Anfange der Dinge überhaupt nun wieder ganz zu schweigen,
mathematisch genommen ebenso weit entfernt wie wir, da diese tatsächlich im abgründig Dunklen des Brunnenschlundes liegen und wir bei unserem Forschen uns entweder an bedingte Scheinanfänge zu halten haben, die wir mit dem wirklichen Anfange auf dieselbe Art verwechseln, wie Josef den Wanderer aus Ur einerseits mit dessen Vater und andererseits mit seinem eigenen Urgroßvater verwechselte. Drei. Wir erwähnten zum Beispiel, dass Josef schöne babylonische Verse auswendig wusste, die aus einem großen und schriftlich vorliegenden Zusammenhange voll lügenhafter Weisheit stammten.
Er hatte sie von Reisenden gelernt, die Hebron berührten und mit denen er in seiner umgänglichen Art Zwiesprache hielt, und von seinem Hauslehrer, dem alten Elisa, einem Freigelassenen seines Vaters.
Nicht zu verwechseln, wie es dem Josef zuweilen geschah und wie es auch der Alte selbst sich wohl gern einmal geschehen ließ, mit Elisa, der einst die Tochter Betuels am Brunnen für Isaak befreit hatte.
Nun denn, wir kennen diese Verse und Mähren. Wir besitzen Tafeltexte davon, die im Palaste zu Ninive gefunden wurden und von denen einige die Urkunde der großen Flut,
mit welcher der Herr die erste Menschheit um ihrer Verderbtheit willen vertilgt und die auch in Josefs persönlicher Überlieferung eine so bedeutende Rolle spielte,
also die Urkunde der großen Flut in zierlicher Keilschrift auf graugelbem Tone darbieten.
Offen gestanden ist aber das Wort Urkunde, wenigstens seinem ersten und eindrucksvollsten Bestandteile nach, nicht ganz genau am Platze. Denn jene schadhaften Täfelchen stellen Abschriften dar, die Asurbanipal, ein Erzgescheiter, wie die babylonische Redensart lautete, nur einige 600 Jahre vor unserer Zeitrechnung von gelehrten Sklaven herstellen ließ. Und zwar nach einem Original, das reichlich 1000 Jahre älter war, also aus den Tagen des Gesetzgebers stammte.
Und für Assurbanipals Tafelschreiber ungefähr so leicht oder schwer zu lesen und zu verstehen war, wie für uns heutige ein Manuskript aus Karoli-Magni-Zeiten.
In einem ganz überholten und unentwickelten Duktus ausgefertigt. Ein hieratisches Schriftstück, muss es schon damals schwer zu entziffern gewesen sein. Und ob seine Bedeutungen bei der Abschrift so ganz zu ihrem Rechte gekommen sind, bleibt zweifelhaft.
Nun war aber dies Original nicht eigentlich ein Original. Nicht das Original, wenn man es recht betrachtete. Es war selbst schon die Abschrift eines Dokumentes aus Gott weiß welcher Vorzeit, bei dem man denn also, ohne recht zu wissen, wo, als bei dem wahren Originale Halt machen könnte, wenn es nicht seinerseits bereits mit Glossen und Zusätzen von Schreiberhand versehen gewesen wäre, die dem besseren Verständnis eines wiederum urweit zurückliegenden Textes dienen sollten.
Wahrscheinlich aber im Gegenteil der modernen Verballhornung seiner Weisheit dienten.
Und so könnten wir fortfahren. Wenn wir nicht hoffen dürften, dass unsere Zuhörer schon hier erfassen, was wir im Sinne haben, wenn wir von Küstenkulissen und Brunnenschlund reden.
Die Leute Ägyptenlandes hatten dafür ein Wort, das Josef kannte und gelegentlich verwendete. Denn obgleich auf Jakobs Hof keine Kamiten geduldet wurden, ihres Ahnen wegen, des Vaterschänders, der über und über schwarz geworden war, und weiterhin, weil Jakob die Sitten von Misraim religiös missbilligte, so verkehrte der Jüngling nach seiner neugierigen Art in den Städten, in Kirjat Arba sowohl wie in Sichem, doch öfters mit Ägyptern und fing auch dies und jenes von ihrer Sprache auf, in der er sich später so glänzend vervollkommnen sollte. Von einem Dinge also, das unbestimmten und sehr hohen, kurz unvordenklichen Alters war, sagten sie, es stammt aus den Tagen des Seth.
Womit nämlich einer ihrer Götter gemeint war, der tückische Bruder ihres Marduk oder Tammuz, den sie Usiri, den Dulder, nannten.
Mit diesem Beinamen, weil Seth ihn erstens in eine Sarglade gelockt und in den Fluss geworfen, dann ihn aber auch noch wie ein wildes Tier in Stücke gerissen und völlig gemordet hatte, so dass Usir, das Opfer, nun als Herr der Toten und König der Ewigkeit in der Unterwelt waltete.
Zweitens, aus den Tagen des Seth. Die Leute von Misraim hatten allerlei Verwendung für ihre Redensart, denn all ihrer Dinge Ursprung verlor sich auf unnachweisliche Art in jenem Dunkel.
Aus den Tagen des Seth. Die Wendung gefiel dem jungen Josef und wir teilen sein Vergnügen daran, denn auch wir, wie die Leute Ägyptenlandes, finden sie höchst verwendbar und schlechthin auf alles passend.
Ja, wohin wir nur blicken, im Bereiche des Menschlichen legt sie sich uns nahe und aller Dinge Ursprung verliert sich bei schärferem Hinsehen in den Tagen des Seth.
Zu dem Zeitpunkt, da unsere Erzählung beginnt,
ein ziemlich beliebiger Zeitpunkt, aber irgendwo müssen wir ansetzen und das andere zurücklassen, da wir sonst selbst in den Tagen des Seth beginnen müssten.
Zu diesem Zeitpunkt war Josef schon ein Hirte des Viehs mit seinen Brüdern, wenn auch in schonenden Grenzen zu dieser Leistung berufen. Er hütete, wenn es ihm Freude machte, mit ihnen auf den Weiden von Hebron seines Vaters Schafe, Ziegen und Rinder.
Wie sahen diese Tiere aus? Und worin unterschieden sie sich von denen, die wir halten und hüten?
In gar nichts. Es waren dieselben befreundeten und gefriedeten Geschöpfe auf derselben Stufe ihrer Züchtung, wie wir sie kennen. Und die ganze Zuchtgeschichte etwa des Rindes aus seinen wilden Büffelformen war in des jungen Josef-Tagen seit so langem zurückgelegt, dass längst ein schlechthin lächerlicher Ausdruck ist für diese Strecken. Das Rind war nachweislich gezüchtet schon in der Frühe jener Gesittungsepoche der Steinwerkzeuge, die dem Eisen- und Bronzezeitalter voranging und von welcher der babylonisch-ägyptisch gebildete Amuru-Knabe Josef fast ebenso weit abstand wie wir heutigen.
Der Unterschied ist verschwindend.
Erkundigen wir uns nach dem wilden Schafe, aus welchem das unsrige und Jakobs Herdenschaf einst gezüchtet worden, so wird uns bedeutet, dass es ausgestorben ist.
Längst kommt es nicht mehr vor.
Seine Verhäuslichung muss sich in den Tagen des Seth vollzogen haben. Und die Züchtung des Pferdes, des Esels, der Ziege und die des Schweins, aus dem Eber der Tammuz den Schäfer zerriss, desselben nebelhaften Datums.
Unsere geschichtlichen Aufzeichnungen reichen ungefähr 7000 Jahre zurück.
Das liegt vor jeder Erinnerung.
Eben dort liegt die Veredelung wilder und tauber Gräser zum brottragenden Korne. Unsere Getreidearten, denen auch Josef sich näherte, die Gerste, den Hafer, Roggen, Mais und Weizen, auf ihre wild wachsenden Originale zurückzuführen, erklärt unsere Pflanzenkunde sich mit dem größten Bedauern außerstande.
Und kein Volk kann sich rühmen, sie zuerst entwickelt und gebaut zu haben.
Wir hören, dass es zur Steinzeit in Europa 5 verschiedene Arten des Weizens und 3 Arten Gerste gab. Und was die Züchtung des wilden Weines aus der Rebe betrifft, eine Tat sondergleichen als menschliche Leistung genommen, wie man auch sonst darüber denken möge, so schreibt die abgründig weit herhallende Überlieferung sie Noah, dem Gerechten, zu, dem Überlebenden der Flut. Demselben, den die Babylonier Utnapishtim und dazu Atrachasis, den Hochgescheiten, nannten und der seinem späten Enkel Gilgamesch, dem Helden jener Tafelmeeren, die anfänglichen Dinge berichtete. Dieser Gerechte also hatte, wie auch Josef wusste, zuallererst Weinberge gepflanzt.
Was Josef nicht sehr gerecht fand. Denn konnte er nicht pflanzen, was von Nutzen wäre? Feigenbäume oder Ölbäume?
Nein, sondern Wein stellte er erstmals her, ward trunken davon und in der Trunkenheit verhöhnt.
Wenn aber Josef meinte, das sei gar nicht so lange her, dass das Ungeheuere geschehen und die Edelrebe entwickelt worden, etwa ein Dutzend Geschlechter vor seinem Urgroßvater, so war das ein ganz träumerischer Irrtum und eine fromme Heranziehung unausdenklicher Urferne.
Wobei nur mit blassem Staunen darauf hinzuweisen bleibt, dass diese Urferne ihrerseits schon so spät in solchem Abstande von den Ursprüngen des Menschengeschlechtes gelegen war, dass sie eine Hochgescheitheit zeitigen konnte, die solcher Gesittungstat wie der Veredelung des wilden Weines fähig war. Wo liegen die Anfangsgründe der menschlichen Gesittung? Wie alt ist diese?
Wir fragen so in Hinsicht auf den fernen Josef, dessen Entwicklungsstufe sich, abgesehen von kleinen träumerischen Ungenauigkeiten, über die wir freundschaftlich lächeln, von der unsrigen schon nicht mehr wesentlich unterschied.
Diese Frage aber eben braucht nur gestellt zu werden, damit das Gebiet der Dünenkulissen sich effend eröffne. Sprechen wir vom Altertum, so meinen wir meistens die griechisch-römische Lebenswelt und damit eine solche von vergleichsweise blitzblanker Neuzeitlichkeit. Zurückgehend auf die sogenannte griechische Urbevölkerung, die Pelasger, gewahren wir, dass, ehe sie die Inseln in Besitz nahmen, diese von der eigentlichen Urbevölkerung bewohnt waren, einem Menschenschlage, der den Phöniziern in der Beherrschung des Meeres voranging. Somit diese in ihrer Eigenschaft als erste Seeräuber zu einer bloßen Kulisse macht. Damit nicht genug, neigt die Wissenschaft in zunehmendem Grade zu der Vermutung und Überzeugung, dass diese Barbaren Kolonisten von Atlantis waren, des versunkenen Erdteils jenseits der Säulen des Herkules, der vor Zeiten Europa und Amerika verband.
Ob aber dieser die vom Menschen erst besiedelte Gegend der Erde war, steht so sehr dahin, dass es sich der Unwahrscheinlichkeit nähert und vielmehr wahrscheinlich wird, dass die Frühgeschichte der Gesittung und auch diejenige Noahs, des Hochgescheiten, an weit ältere, schon viel früher dem Untergang verfallene Landgebiete anzuknüpfen ist.
Das sind nicht zu erwandernde Vorgebirge. Und die Völker des Ostens handelten so klug wie fromm, wenn sie ihre erste Erziehung zum Kulturleben den Göttern zuschrieben. Die rötlichen Leute von Misraim sahen in jenem Dulder Usiri den Wohltäter, der sie zuerst im Ackerbau unterrichtet und ihnen Gesetze gegeben hatte, worin er eben nur durch den tückischen Anschlag des Seth unterbrochen worden war, der sich dann wie ein reißender Eber gegen ihn benahm.
Und die Chinesen erblicken den Gründer ihres Reiches in einem kaiserlichen Halbgott namens Fu Hi, welcher das Rind bei ihnen eingeführt und sie die köstliche Schreibkunst gelehrt habe. Die Astronomie zu empfangen, erachtete dieses Wesen sie damals, 2852 vor unserer Zeitrechnung, offenbar noch nicht für reif, denn ihren Annalen zufolge wurde sie ihnen erst ungefähr 1300 Jahre später durch den großen fremden Kaiser Taiko Fouke vermittelt, während die Gestirnpriester von Sinea sich auf die Zeichen des Tierkreises bestimmt schon mehrere hundert Jahre früher verstanden und uns sogar berichtet wird, dass ein Mann, der Alexander den Mazedonier nach Babylon begleitete, dem Aristoteles astronomische Aufzeichnungen der Chaldäer übersandte, deren Angaben in gebackenen Ton geritzt, heute 4160 Jahre alt wären. Das hat bequemste Möglichkeit, denn es ist wahrscheinlich, dass Himmelsbeobachtung und kalendarische Berechnungen schon im Lande Atlantis geübt wurden, dessen Untergang nach Solon 9000 Jahre vor den Lebzeiten dieses Gelehrten datierte und dass also gut 11.500 Jahre vor unserer Zeitrechnung der Mensch bereits zur Pflege dieser hohen Künste gediehen war.
Dass die Schreibkunst nicht jünger, sehr möglicherweise aber viel älter ist, leuchtet ein. Wir reden davon, weil Josef ihr so besonders lebhaft zugetan war und sich im Gegensatz zu allen seinen Geschwistern und anfangs mit Elisas Beihilfe früh darin vervollkommnete. Nämlich sowohl in babylonischer wie in phönizischer und chetitischer Schriftart. Die Schreibkunst angehend, so ließe sich, um ihre verschwimmende Herkunft anzudeuten, von ihr in leichter Abwandlung jener ägyptischen Wendung besser sagen, sie stamme aus den Tagen des Tod. Die Schriftrolle als Abbildung findet sich in den ältesten ägyptischen Denkmälern. Und wir kennen den Papyrus, der Hor-Sendi, einem Könige, gehörte, damals aber bereits für so alt galt, dass man sagte, Sendi habe ihn von Seth ererbt.
Sind nun die Tage der befestigten Zeichensprache so ungezählt? In welchem mögen dann die Anfänge der Sprache des Mundes zu suchen sein?
Es ist so gut wie gewiss, dass das ein Ur ist.
Und dass es eine wieder ältere Muttersprache gegeben hat, welche die Wurzeln der arischen sowohl wie auch der semitischen und chamitischen Mundarten in sich beschloss.
Wahrscheinlich ist sie auf Atlantis gesprochen worden, dessen Silhouette die letzte im fernen Dunst undeutlich noch sichtbare Vorgebirgskulisse der Vergangenheit bildet.
Das aber selbst wohl kaum die Urheimat des sprechenden Menschen ist. Fünf. Gewisse Funde bestimmen die Experten der Erdgeschichte, das Alter der Menschenspezies auf 500.000 Jahre zu schätzen.
Das ist knapp gerechnet. Erstens in Anbetracht dessen, was die Wissenschaft heute für wahr lehrt. Dass nämlich der Mensch in seiner Eigenschaft als Tier das älteste aller Säugetiere sei und schon in Zeiten späterer Lebensfrühe, vor aller Großhirnentfaltung in verschiedenen zoologischen Modetrachten, amphibischen und reptilischen, auf Erden sein Wesen getrieben habe.
Zweitens aber, wenn man erwägt, welche unabsehbaren Zeitstrecken erforderlich gewesen sein müssen, damit aus dem halb aufrechten, traumwandlerischen und von einer Art Vorvernunft durchzuckten Beuteltiertypus mit verwachsenen Fingern, welchen der Mensch vor dem Erscheinen Noah und Napish-Teams des Hochgescheiten verkörpert haben muss, der Erfinder von Pfeil und Bogen, der Nutznießer des Feuers, der Meteoreisenschmied, der Züchter des Korns, der Haustiere und des Weines wurde.
Mit einem Worte, das altkluge, kunstfertige und in jeder entscheidenden Hinsicht moderne Wesen, als dass der Mensch uns beim ersten Morgengrauen der Geschichte bereits entgegentritt. Und wirklich wird immer gewisser, dass des Menschen Traumerinnerung, formlos, aber immer aufs Neue sagenhaft nachgeformt, hinaufreicht bis zu Katastrophen ungeheuren Alters, deren Überlieferung, gespeist durch spätere und kleinere Vorkommnisse ähnlicher Art, von verschiedenen Völkern bei sich zu Hause angesiedelt wurde. Und so jene Kulissenbildung bewirkte, die den Zeitenwanderer lockt und reizt. Die Tafelverse, die man dem Josef vorgesagt und die er sehr gut behalten hatte, kündeten unter anderem die Geschichte der großen Flut.
Er würde von dieser Geschichte gewusst haben, auch wenn sie ihm nicht in babylonischer Sprache und Gestaltung zugekommen wäre, denn sie war lebendig in seinem Westlande überhaupt und unter den Seinen im Besonderen, wenn auch in etwas anderer Form und mit anderen Einzelheiten, als man sie im Stromlande wahrhaben wollte.
Gerade in seiner Jugendzeit war sie im Begriffe, sich bei ihm zu Hause in einer von der östlichen abweichenden Sondergestalt zu befestigen. Und Josef wusste wohl, wie es zugegangen war damals, als alles Fleisch, die Tiere nicht ausgenommen, seinen Weg in unbeschreiblicher Weise verderbt hatte. Ja, selbst die Erde Hurerei trieb und Schwindelhafer hervorbrachte, wenn man Weizen säte.
Und dies alles trotz der Warnungen Noahs, so dass der Herr und Schöpfer, der sogar seine Engel in diese Gräuel verwickelt sehen musste, es schließlich nach einer letzten Geduldsfrist von 120 Jahren nicht länger verantworten und ertragen konnte und zu seinem Schmerz das Schwemmgericht hatte walten lassen müssen. Und wie er in seiner gewaltigen Gutmütigkeit, welche die Engel keineswegs teilten, dem Leben ein Hintertürchen, um zu entwischen, gelassen hatte, in Gestalt des verpichten Kastens, den Noah mit dem Getiere bestieg. Josef wusste es auch und erkannte den Tag, an dem die Geschöpfe den Kasten betreten. Der 10. des Monats Cheschwan war es gewesen und am 17. war die Flut ausgebrochen. Zur Zeit der Frühjahrsschmelze, wenn der Siriusstern am Tage aufgeht und die Wasserbrunnen zu schwellen anfangen.
An diesem Tage also. Josef hatte das Datum vom alten Elisa. Wie oft aber war dieser Jahrestag seitdem wohl wiedergekehrt? Das bedachte er nicht. Das bedachte auch der alte Elisa nicht. Und hier beginnen die Zusammenziehungen, Verwechselungen und Durchblickstäuschungen, welche die Überlieferung beherrschen.
Der Himmel weiß, wann jener ertränkende Übergriff des zu Unregelmäßigkeit und Gewaltsamkeit immer geneigten Euphratstromes oder auch jener Einbruch des persischen Meerbusens unter Wirbelsturm und Erdbeben in das weite Land sich ereignet hatte, der die Flutüberlieferung nicht etwa gestiftet, aber ihr zum letzten Male Nahrung zugeführt, sie mit entsetzlicher Wirklichkeitsanschauung belebt hatte und nachkommenden Geschlechtern nun als die Sintflut galt.
Vielleicht war der jüngste Schreckenszwischenfall dieser Art wirklich nicht lange her und je näher er lag, desto stärkeren Reiz gewinnt die Frage, ob und wie es dem Geschlechte, das ihn am eigenen Leibe erlebte, gelang, diese gegenwärtige Heimsuchung mit dem Gegenstande einer Überlieferung mit der Sintflut zu verwechseln. Dies geschah. Und dass es geschah, gibt keinerlei Anlass zur Verwunderung und geistigen Geringschätzung. Das Erlebnis bestand weniger darin, dass etwas Vergangenes sich wiederholte, als darin, dass es gegenwärtig wurde.
Dass es aber Gegenwart gewinnen konnte, beruhte darauf, dass die Umstände, die es herbeigeführt hatten, jederzeit gegenwärtig waren. Jederzeit waren die Wege des Fleisches verderbt oder konnten es bei aller Frömmigkeit sein. Denn wissen auch die Menschen, ob sie es gut oder schlecht machen vor Gott und ob nicht, was ihnen gut scheint, den Himmlischen ein Greuel ist?
Die blöden Menschen kennen Gott nicht und nicht den Ratschluss der Unterwelt. Jederzeit kann die Nachsicht sich als erschöpft erweisen, das Gericht in Kraft treten.
Und an einem Warner hat es wohl auch nicht gefehlt, einem Wissenden und Hochgescheiten, welcher die Zeichen zu deuten wusste und durch kluge Vorkehrungen als einziger von Zehntausenden dem Verderben entrinnt. Nicht ohne zuvor die Tafeln des Wissens als Samen zukünftiger Weisheit der Erde anvertraut zu haben, damit, wenn die Wasser sich verlaufen, aus dieser Schriftsaat alles wieder beginnen könne.
Jederzeit, das ist das Wort des Geheimnisses. Das Geheimnis hat keine Zeit. Aber die Form der Zeitlosigkeit ist das Jetzt und Hier.
Die Sintflut spielte also am Euphrat.
Aber in China spielte sie auch. Um das Jahr 1300 vor unserer Zeitrechnung gab es dort eine fürchterliche Ausschreitung des Huang Ho, die übrigens zur Regulierung des Stromes Anlass gab und in der die große Flut wiederkehrte, welche ungefähr 1050 Jahre früher unter dem 5. Kaiser stattgefunden hatte und deren Noah Yao hieß. die aber zeitlich genommen noch lange nicht die wahre, die erste Sintflut war. Denn die Erinnerung an diesen Originalvorgang ist den Völkern gemeinsam.
Genau wie die babylonische Fluterzählung, die Josef kannte, nur eine Nachschrift älterer und immer älterer Originale war, ebenso ist das Fluterlebnis selbst auf immer entlegenere Urbilder zurückzuführen.
Und besonders gründlich glaubt man zu sein, wenn man als letztes und wahres Original das Versinken des Landes Atlantis in den Meeresfluten bezeichnet, wovon die grauenvolle Kunde in alle einst von dort her besiedelten Gegenden der Erde gedrungen sei und sich als wandelbare Überlieferung für immer im Gedächtnis der Menschen befestigt habe.
Das ist jedoch nur ein Scheinheit und vorläufiges Wegesziel. Eine chaldäische Berechnung ergibt, dass zwischen der Sintflut und der ersten geschichtlichen Dynastie des Zweistromlandes ein Zeitraum von 39.180 Jahren lag. Folglich kann der Atlantis-Untergang nur 9.000 Jahre vor Solon gelegen und unter dem erdgeschichtlichen Gesichtswinkel betrachtet eine sehr junge Katastrophe, bei weitem nicht die Sintflut gewesen sein. Auch er war nur eine Wiederholung, das Gegenwärtigwerden von etwas tief Vergangenem, eine fürchterliche Gedächtnisauffrischung. Und der Geschichte eigentlicher Ursprung ist mindestens bis zu dem unberechenbaren Zeitpunkt zurückzuverlegen.
Was uns beschäftigt, ist nicht die bezifferbare Zeit. Es ist vielmehr ihre Aufhebung im Geheimnis der Vertauschung von Überlieferung und Prophezeiung, welche dem Worte einst seinen Doppelsinn von Vergangenheit und Zukunft und damit seine Ladung potenzieller Gegenwart verleiht.
Die Könige von Babel und beider Ägypten, Theben, ob die Oblate der Leib des Opfers sei oder ihn nur bedeute, 3000 Jahre später, diese höchst müßigen Erörterungen haben nichts daran zu ändern vermocht, dass das Wesen des Geheimnisses zeitlose Gegenwart ist und bleibt.
Das ist der Sinn des Festes. Unter viel Flötengeschluchz und Freudengeschrei erlebt.
Dann waltete eben jene Aufhebung der Zeit im Geheimnis, weil sie alle logische Anstößigkeit entfernt von einem Denken, welches in jeder Heimsuchung durch Wassersnot einfach die Sintflut erkannte.
Sechs. Der Geschichte der Flut zur Seite steht diejenige des großen Turmes. Gemeingut gleich jener besaß sie örtliche Gegenwart da und dort. Und bot ebenso viel Anlass zur Kulissenbildung und träumerischen Vertauschung wie sie.
Dass zum Beispiel Josef den Sonnentempelturm von Babel schlechthin für den großen Turm selber hielt, ist ebenso gewiss wie entschuldbar. Kein Ziegel sollte davon auf dem anderen bleiben und seine Erbauer verwirrt und zerstreut werden vom Herrn der Götter. So lehrte der alte Elisa es den Sohn Jakobs.
In Landen, von deren Existenz weder Josef noch der alte Elisa die blasseste Ahnung hatten, mitten in Amerika, hatten die Leute auch ihren Turm oder ihr Gleichnis des Turmes. Die große Pyramide von Cholula, deren Ruinen Ausmaße zeigen, welche den Ärger und Neid König Rufus notwendig hätten erregen müssen. Die Leute von Cholula haben immer bestritten, dies Riesenwerk selbst errichtet zu haben. Sie erklärten es wirklich für Riesenwerk. Einwanderer aus dem Osten, versicherten sie, überlegenes Volk, das von trunkener Sehnsucht nach der Sonne erfüllt gewesen, hätten es mit Begeisterungskraft aus Ton und Erdharz aufgetürmt, um sich dem geliebten Gestirn zu nähern. Mehreres spricht für die Vermutung, dass die fortgeschrittenen Fremden atlantische Kolonisten gewesen sind. Und es scheint, dass diese Sonnenverehrer und eingefleischten Astronomen überall, wohin sie kamen, nichts Eiligeres zu tun hatten, als vor den Augen der staunenden Ureinwohner mächtige Gestirnwarten zu errichten. nach dem Vorbilde heimischer Hochbauten und namentlich des ragenden Götterberges inmitten ihres Landes, von welchem Plato erzählt.
In Atlantis also mag das Urbild des großen Turmes zu suchen sein?
Jedenfalls vermögen wir seine Geschichte nicht weiter zurückzuverfolgen und beenden hier unsere Studien. 7. Wo aber lag das Paradies? Der Ort der Ruhe und des Glückes, die Heimat des Menschen, wo er vom schlimmen Baume gekostet und von wo er vertrieben worden war oder eigentlich sich selbst vertrieben und sich zerstreut hatte.
Der junge Josef wusste es so gut, wie er von der Flut wusste und aus denselben Quellen.
Er musste etwas lächeln, wenn er syrische Wüstenbewohner dafürhalten hörte, die große Oase Damaskus sei das Paradies, denn Himmlischeres könne man nicht erträumen, als wie sie gebettet sei. Zwischen königlichem Gebirg und Wiesenseen in Obstwald und lieblich bewässerte Gärten, wimmelnd von allerlei Volk und voll üppigen Austausches.
Auch zuckte er aus Höflichkeit zwar nicht mit den Achseln, tat es aber innerlich, wenn Männer erklärten, die Stätte des Gartens sei selbstverständlich Ägypten gewesen, denn dieses sei Mitte und Nabel der Welt.
Das meinten die bartlockigen Männer von Sinia wohl auch, dass ihre Königsstadt, die sie Pforte Gottes und Band Himmels und der Erde nannten.
Der Knabe Josef sprach es ihnen in ihrer weltläufigen Mundart nach. Babylou Markas Shami Fu Irsitim, sagte er gewandt.
Dass also Babel der Welt heiliger Mittelpunkt sei.
Aber Josef hatte über diese Frage des Weltnabels nähere und wahrere Nachrichten, und zwar aus der Lebensgeschichte seines guten, sinnenden und feierlichen Vaters, welcher, ein junger Mann noch, ganz unverhofft und unwissend auf die wirkliche Pforte des Himmels, den wahren Weltnabel, gestoßen war. Auf die Hügelstätte Luz mit ihrem heiligen Steinkreis.
Aber das Paradies hatte auch hier nicht gelegen. Dass hier im südlichen Babylonien irgendwo Eden zu suchen und Adams Leib aus babylonischer Erde gemacht worden sei, ist lange die bevorzugte Lehre der theologischen Wissenschaft geblieben. Dennoch handelt es sich noch einmal um die uns schon vertraute Kulissenwirkung. Nur dass der Brunnenschlund der Menschengeschichte hier seine ganze Tiefe erweist, die keine zu messende Tiefe ist, eine Bodenlosigkeit vielmehr, auf welche endlich weder der Begriff der Tiefe noch derjenige der Finsternis mehr Anwendung findet.
Sondern im Gegenteil die Vorstellung der Höhe und des Lichtes, der lichten Höhe nämlich.
Aus welcher der Fall geschehen konnte, dessen Geschichte mit der Erinnerung unserer Seele an den Garten des Glückes untrennbar verbunden ist.
Eine lange, auf wahrster Selbstempfindung des Menschen beruhende Denküberlieferung, entsprungen in frühen Tagen, als Erbgut eingegangen in die Religionen, Prophetien und einander ablösenden Erkenntnislehren, betrifft die Gestalt des ersten oder des vollkommenen Menschen, des hebräischen Adam Kadmon, zu fassen als ein Jünglingswesen aus reinem Licht. Geschaffen vor Weltbeginn als Urbild und Inbegriff der Menschheit, an welches sich wandelbare, doch im Entscheidenden übereinstimmende Lehren und Berichte knüpfen.
Der Urmensch, heißt es, sei zu allem Anfange der erkorene Streiter Gottes im Kampfe gegen das in die junge Schöpfung eindringende Böse gewesen, sei aber dabei zu Schaden gekommen, von den Dämonen gefesselt, in die Materie verhaftet, seinem Ursprung entfremdet, durch einen zweiten Abgesandten der Gottheit jedoch, der geheimnisvollerweise wieder er selbst, sein eigenes, höheres Selbst gewesen sei, aus der Finsternis der irdisch-leiblichen Existenz befreit und in die Lichtwelt zurückgeführt worden. Wobei er aber Teile seines Lichtes habe zurücklassen müssen, die zur Bildung der materiellen Welt und der 10 Erdenmenschen mitbenutzt worden seien.
Wunderbare Geschichten, in denen ein freilich schon hörbares erlösungsreligiöses Element noch hinter kosmogonischen Absichten zurücktritt. Eben hierdurch erklärt sich die Doppelnatur des Menschen, welche die Merkmale göttlicher Herkunft und wesentlicher Freiheit mit schwerer Verfesselung in die niedere Welt unentwirrbar vereinige.
Neun. Alles mit Ruhe betrachtet, kann von einem Sündenfall der Seele oder des uranfänglichen Lichtmenschen nur bei starker moralischer Überspitzung die Rede sein.
Versündigt hat die Seele sich allenfalls an sich selbst. Durch die leichtsinnige Opferung ihres ursprünglich ruhigen und glücklichen Zustandes, aber nicht an Gott, indem sie etwa durch ihr leidenschaftliches Verhalten gegen sein Verbot verstoßen hätte.
10. Ein solches Verbot war, wenigstens der von uns angenommenen Lehre zufolge, nicht ergangen. Wenn fromme Überlieferung dennoch davon berichtet, nämlich von dem Verbote Gottes an die ersten Menschen vom Baum der Erkenntnis Gutes und Böses zu essen, so ist erstens zu bedenken, dass es sich hier um einen sekundären und schon irdischen Vorgang handelt, um die Menschen, welche unter Gottes eigener schöpferischer Beihilfe aus der Erkenntnis der Materie durch die Seele entstanden waren.
Und wenn Gott wirklich mit ihnen diese Probe anstellte, so ist kein Zweifel darüber zulässig, dass er sich über den Ausgang im Voraus im Klaren war. Und dunkel bleibt nur, warum er es nicht lieber vermied, durch Erlassung eines Verbotes, dessen Nichtbefolgung sicher war.
Auf Josef machte es tiefen Eindruck, wenn der alte Elisa ihm sprach davon. Ganz in dem Sinn, wie wir es noch heute in hebräischen Kommentaren zur Urgeschichte lesen. Hätte, heißt es dort, Gott nicht verschwiegen und weislich für sich behalten, dass nicht nur Gerechte, sondern auch Böse vom Menschen herkommen würden, so wäre vom Reich der Strenge die Erschaffung des Menschen gar nicht zugelassen worden.
Zehn. Was uns betrifft, die wir ausziehen, von all dem zu erzählen und uns somit ohne äußere Not in ein unabsehbares Abenteuer zu stürzen, so wollen wir kein Hehl machen aus unserem natürlichen und unbegrenzten Verständnis für des alten Jakobs unruhigen Widerwillen gegen die Vorstellung des Bleibens und festen Hausens.
Ist nicht auch uns Rastlosigkeit bestimmt und ein Herz gegeben, das von Ruhe nicht weiß?
Des Erzählers Gestirn, ist es nicht der Mond, der Herr des Weges, der Wanderer, der in seinen Stationen zieht, aus jeder sich wieder lösend?
Wer erzählt, erwandert unter Abenteuern manche Station. Aber nur zeltenderweise verharrt er dort, weiterer Wegesweisung gewärtig, und bald fühlt er sein Herz klopfen, teils vor Lust, teils auch vor Furcht und Fleischesbangen, aber zum Zeichen jedenfalls, dass es schon weitergeht, in neue, genau zu durchlebende Abenteuer mit unabsehbaren Einzelheiten nach dem Willen des unruhigen Geistes.
Schon längst sind wir unterwegs und haben die Station, wo wir flüchtig verweilten, schon weit zurückgelassen, sie schon vergessen, uns schon mit der Welt, der wir entgegenblicken, die uns entgegenblickt, nach reisenden Art von Weitem in Beziehung gesetzt, um nicht ganz ungeschickte und stiere Fremde zu sein, wenn sie uns aufnimmt.
Währt sie schon allzu lange, die Fahrt?
Kein Wunder, denn diesmal ist es eine Höllenfahrt. Es geht hinab und tief hinab unter Tag mit uns Erbleichenden, hinab in den nie erloteten Brunnenschlund der Vergangenheit.
Warum erbleichen wir da? Warum klopft uns das Herz? Nicht erst seit dem Aufbruch, sondern schon seit Empfang der ersten Weisung zu diesem Aufbruch. Vor Lust nicht nur, sondern sehr stark auch vor Fleischesbangen. Ist nicht das Vergangene Element und Lebensluft des Erzählers, ihm als Zeitfall vertraut und gemäß, wie dem Fisch das Wasser?
Ja, schon gut.
Aber Warum will unser neugierig freiges Herz sich nicht stillen lassen von dieser Vernunft? Doch wohl, weil das Element des Vergangenen, von dem uns dahin und weiterhin tragen zu lassen, wir freilich gewohnt sind, ein anderes ist als die Vergangenheit, in die wir nun mit Leib ziehen fahren. Die Vergangenheit des Lebens, die gewesene, die verstorbene Welt, der auch unser Leben einmal tiefer und tiefer gehören soll, der seine Anfänge schon in ziemlicher Tiefe gehören.
Sterben, das heißt freilich die Zeit verlieren und aus ihr fahren, aber es heißt dafür Ewigkeit gewinnen und Allgegenwart, also erst recht das Leben. Denn das Wesen des Lebens ist Gegenwart, und nur mythischerweise stellt sein Geheimnis sich in den Zeitformen der Vergangenheit und der Zukunft dar. Dies ist gleichsam des Lebens volkstümliche Art, sich zu offenbaren, während das Geheimnis den Eingeweihten gehört.
Wir kosten vom Tode und seiner Erkenntnis, wenn wir als erzählende Abenteurer in die Vergangenheit fahren. Daher unsere Lust und unser bleiches Bangen. Aber lebhafter ist die Lust, und wir verleugnen nicht, dass sie vom Fleische ist, denn ihr Gegenstand ist der erste und letzte unseres Redens und Fragens und all unserer Angelegenheit. Das Menschenwesen, das wir in der Unterwelt und im Tode aufsuchen, gleich wie Ishtar den Tammuz dort suchte und Ese den Osiri, um es zu erkennen dort, wo das Vergangene ist.
Denn es ist immer. Möge des Volkes Redeweise auch lauten, es war.
So spricht der Mythos, der nur das Kleid des Geheimnisses ist.
Aber des Geheimnisses Feierkleid ist das Fest, das Wiederkehrende, das die Zeitfälle überspannt und das Gewesene und Zukünftige seiend macht für die Sinne des Volks. Was Wunder, dass im Feste immer das Menschliche aufgärte und unter Zustimmung der Sitte unzüchtig ausartete, da darin Tod und Leben einander erkennen.
Fest der Erzählung, du bist des Lebensgeheimnisses Feierkleid, denn du stellst Zeitlosigkeit her für des Volkes Sinne und beschwörst den Mythos, dass er sich abspiele in genauer Gegenwart.
Todesfest, Höllenfahrt. Bist du wahrlich ein Fest und eine Lustbarkeit der Fleischesseele, welche nicht umsonst dem Vergangenen anhängt, den Gräbern und dem Frommen, es war.
Aber auch der Geist sei mit dir und gehe ein in dich, damit du gesegnet seiest mit Segen oben vom Himmel herab und mit Segen von der Tiefe, die unten liegt.
Hinab denn und nicht gezagt.
Geht es etwa ohne Halt in des Brunnens Unergründlichkeit?
Durchaus nicht. Nicht viel tiefer als 3000 Jahre tief. Und was ist das im Vergleich mit dem Bodenlosen? Dort tragen die Leute nicht Stirnaugen und Hornpanzer und kämpfen nicht mit fliegenden Echsen.
Es sind Menschen wie wir. Einige träumerische Ungenauigkeit ihres Denkens als leicht verzeihlich in Abzug gebracht.
Ähnlich redet der wenig bewanderte Mann sich zu, der reisen soll und den, da es ernst wird, Fieber und Herzklopfen plagen. Geht es denn schließlich, sagt er zu sich, ans Ende der Welt und aus aller Gewohnheit? Gar nicht, sondern nur da oder dorthin, wo schon viele waren, einen Tag oder zwei von Hause. So auch wir in Hinsicht des Landes, das uns erwartet.
Ist es das Land, wo der Pfeffer wächst? Das Land Gaga, dermaßen neuartig, dass man sich an den Kopf greift in heller Fassungslosigkeit?
Nein, sondern ein Land, wie wir es öfters sahen. Ein Mittelmeerland, nicht gerade heimatlich, etwas staubig und steinig, aber durchaus nicht verrückt. Und über ihm gehen die Sterne, die wir kennen. So mit Berg und Tal, mit Städten, Straßen und Rebenhügeln, mit seinem Fluss, der im grünen Dickicht trüb und eilig dahinschießt, breitet es sich in der Vergangenheit, gleich den Brunnenwiesen des Märchens.
Die Augen auf, wenn ihr sie in der Abfahrt verkniffet.
Wir sind zur Stelle.
Seht, schattenscharfe Mondnacht über friedlicher Hügellandschaft.
Spürt die milde Frische der sommerlich ausgestirnten Frühlingsnacht.
Josef und seine Brüder. 1. Vorspiel Höllenfahrt. Hörspiel nach dem gleichnamigen ersten Kapitel des Romans Die Geschichten Jakobs von Thomas Mann. Es wirkten mit, als Runde der Erzähler, Imogen Kogge, Elisa Schlott und Werner Wölbern. Klarinetten und Bassklarinette Shelley Esra. Klavier Hermann Kretschmer. Besetzung Sandra Pasic und Nana Rademacher. Technik, Musikaufnahmen, Adrian von Ripka und Boris Kellenbenz. Ton und Technik, Wortaufnahme und Mischung, Manfred Seiler, Andreas Völzing und Sonja Röder. Komposition, Hermann Kretschmer. Regieassistenz, Konstanze Renner. Hörspielbearbeitung, Manfred Hess und Hermann Kretschmer. Regie, Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2023. Dramaturgie und Redaktion Manfred Hess.